was kann ich jetzt mit KI machen? Was kann ich jetzt mit dem neuen Modell machen? Total useless. Ich muss fragen, was kann das Modell für mich machen? Und das ist natürlich so ein Sachverhalt, der gerade bei der Einführung ein Riesenproblem ist, weil wir unglaublich viel Exploration machen, also neue Dinge ausprobieren und halt nicht Exploitation, also Dinge einführen. Und diese Balance, also ist für mich als Agentur, glaube ich, die ja auch Performance Delivery machen, also das heißt, wir müssen uns ganz, ganz stark darauf fokussieren, was kann exploited werden, was kann eingebracht, was kann angewendet, was kann umgesetzt werden und nicht, ah, hier mal wieder was Neues.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Fabian Uditzka hat erst vor wenigen Monaten Five gegründet, also Five mit AI geschrieben. Er ist schon erfolgreicher Unternehmer, aber dieses Jahr erkannt oder für sich entschieden, dass es offensichtlich für ihn wichtig ist, Marketingteams zu helfen, wenn die gerne KI im Alltag DSGVO-konform nutzen wollen. Ja, mal gespannt. Ich möchte Fabian, um bei meiner Essensleidenschaft zu bleiben, scharf angrillen, seine Aussagen und seine Erfahrungen würzen und vertiefen, sodass wir ein sehr bekömmliches und nährendes Gespräch im Kasten haben, welches dir am Ende hoffentlich hilft, den Stand von AI im Marketing zu verstehen. Am Ende sollst du also konkrete Beispiele haben, wie AI im Marketingalltag jetzt gerade schon wirklich hilft, wo sie vielleicht auch noch kaum messbar ist und wo man sich vielleicht auch in Fabians Erfahrung oft verrennt, in der Jagd irgendwie im AI-Rennen bloß nicht zu wenig auszuprobieren oder weniger auszuprobieren als der Wettbewerb. So, Fabian, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bist du mit meinem Menüvorschlag heute soweit einverstanden?
Super, ja. Ich habe gleich Hunger bekommen, Christoph. Also insofern ja, sehr gerne. Lass uns starten.
Willkommen in meiner Welt.
Freue mich hier zusammen.
Ich fange mal an mit so ein paar Einschätzungsfragen, damit wir dich kennenlernen. Fällt dir ein Wort ein zum Thema KI oder vielleicht auch im Marketing KI, was gerade so ein bisschen überbewertet ist?
Wow, gute Frage. Überbewertet. Alles, was Hype ist. Aber ich bleibe mal bei was Generischen. Ich nehme mal Modell-Update. Mhm.
Ja, willst du noch erklären, warum?
Ja, Modell-Updates ist ja so für mich der Inbegriff von Hype, ja, also und natürlich auch ein großer Schmerz, dem hinterher zu rennen und den ganzen technologischen Updates bei den Foundation Models und auch sonst hinterher zu eilen, und das ist definitiv überbewertet.
Mhm. Auf der anderen Seite der Skala, was ist ein Wort, das unterbewertet ist?
Enablement. Mhm. Weil es keiner versteht. Zumindest im deutschsprachigen Raum.
Dann möchte ich auf jeden Fall, dass wir da später tiefer drauf einsteigen.
Sehr gerne.
Gibt es gerade einen besonders schlimmen Irrtum, den du gerade rücken musst, oder wenn du mit Kunden sprichst, wo du merkst, so, ah krass, das sehe ich aber noch anders als viele, viele Kunden oder viele Menschen, mit denen ich gerade so rede?
Sehr viel. Also es ist wirklich rund um den Begriff Enablement, glaube ich, sehr, ist immer wieder ein Missverständnisse. Was ist Enablement? Irgendwas zwischen Training und Beratung, ne, so in den Extremen. Aber Enablement als wirklich, wir müssen von unserer Denkweise, Herangehensweise und wie wir auf Aufgabenstellungen zugehen, etwas zu verändern, das ist schwierig zu vermitteln.
Wenn du jetzt zum Unternehmen kommst oder zwei Unternehmen hast und die einen sagen, wir wollen für richtig gute KI das perfekte Governance-Framework bauen mit Ownership und allem drum und dran, und ein zweites Unternehmen sagt, wir wollen eher so schmutzig wie möglich, aber so schnell wie möglich irgendwie ein Live-System hinbekommen, dass wir irgendwie damit arbeiten können. Welcher dieser beiden Strategien traust du gerade mehr?
Irgendwas dazwischen. Also ja. Es ist, ja, das kann man leider auf der einen oder anderen Seite nicht spezifizieren. Es hängt immer darauf an, wo KI wirken muss. Und wenn du ein Startup hast und irgendwie neu an den Start gehst, dann kannst du sicher schnell dirty Sachen hochbauen, die auch hochperformant laufen. Wenn du eine bestehende Marketingabteilung hast, wenn du ein Konzern bist, wenn du ein großes Unternehmen bist, dann muss KI in diese Strukturen implementiert werden, und da brauchst du Governance, ansonsten wird es niemals funktionieren.
Du hast ja schon das erreicht, was viele Unternehmer sich immer wünschen. Du hast ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, Klickkonzept.
Ja.
Und ich glaube, die Klickkonzept hat sich auch einer Gruppe angeschlossen.
Ganz genau, ja, 2018.
Ja, das heißt also irgendwie erfolgreich wahrscheinlich verkauft und so weiter. Trotzdem hast du jetzt dieses Jahr angefangen und gesagt, du fängst nochmal an mit einem Spin-off, mit einem Produkt, Five, mit AI geschrieben. Was war da die Intention? Was bietet Klick-Konzept? Und wo grenzt sich Five davon ab?
Ja, das geht einher mit der Entwicklung von Klick-Konzept. Wie du richtig sagtest, 2011 habe ich die Agentur gegründet, 2018 in eine französische Gruppe Cosmo Five, früher Labellium, jetzt Cosmo Five, eingebracht und bin dort eben im Board mit tätig und bin für Nordeuropa, außer Frankreich, zuständig. Und ich habe mir einfach Ende 2022, an 2023 einfach stark gedacht, wow, du bist jetzt seit 20 Jahren im Digitalmarketing, was machst du denn in 5 Jahren, wenn das alles so passiert, wie es sich heraus kristallisiert? Und da bin ich einfach für meine Agentur, für Klick-Konzept sehr, sehr früh auf einen AI-First-Ansatz gewechselt. Zumindest habe ich das probiert. Dann habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht, bin unglaublich gescheitert mit dem Ansatz und daraus hat sich wahrscheinlich so meine unternehmerische Neugier geweckt und ich habe dann weitergearbeitet, um eine Methodik zu entwickeln, um unser eigenes Unternehmen einfach zu transformieren, um unsere eigenen Prozesse, unsere eigene Wertschöpfung auf den Prüfstand zu stellen und KI einzuführen. Und dann war einfach die Schlussfolgerung daraus war einfach, oder das Ergebnis daraus war, dass wir irgendwann gesagt haben, wow, okay, das funktioniert bei Klick-Konzept, das funktioniert aber auch bei uns in der Gruppe international und lass uns das mal unseren Kunden vorstellen. Unsere Kunden brauchen das genauso, diese Methodik. Und dann sind wir eben eingestiegen 2025 mit Kunden, mit Klick-Konzept-Kunden quasi diese Methodik auszuprobieren und dann haben wir erstmal gemerkt, Moment mal, in Unternehmen, da gibt es ja noch viel mehr Marketing als digital und Performance, so was wir tagtäglich machen. Dementsprechend ist auch der Wirkungsgrad von KI sehr viel größer in klassischen Marketing-Teams, sage ich jetzt mal, mit sehr, sehr viel breiteren Scope of Work. Und das war einfach so erfolgreich und so effektiv, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist... müssen wir weiterfahren und das müssen wir ausrollen und ich möchte so viele Menschen wie möglich auch damit erreichen, weil es einfach eine sehr erfüllende Arbeit ist. Und daraus kam dann der Spin-out, dass er gesagt hat, okay, 2026 werde ich mich voll auf dieses Thema jetzt konzentrieren, um das wirklich skalierbar zu machen.
Wenn du sagst, du hast auch irgendwie viele Fehler und viele Erfahrungen gemacht in den ersten Ansätzen, glaubst du, da sind jetzt alle schon drüber hinweg, alle anderen, die so am Markt oder ne, also alle, die zuhören, oder sagst du, ich bin mir sicher, dass das, was ich irgendwie falsch gemacht habe, da draußen immer noch so passiert? Also gibt es irgendwie Beispiele, die man erwähnen kann?
Absolut. Also ich glaube, ich würde behaupten, bei 90% der Unternehmen, die gerade mit KI agieren, das ist ja so dieses klassische Moment mal, ich kriege kein ROI, ich kriege irgendwie keinen Impact auf mein Business. Genau den Effekt hatte ich 2023 auch, obwohl ich gesagt habe, boah, alle kriegen jetzt ChatGPT-Lizenzen, alle Praktikanten bis zur Buchhaltung, alle kriegen jetzt Zugang zu KI und alle werden von Experten trainiert und im Ergebnis ist nichts passiert. Und ich glaube, das ist ein Momentum, wo sich viele noch mit beschäftigen, beziehungsweise wo sich viele wiederfinden. Man sagt, ihr habt doch jetzt schon x Tools und x Lizenzen, warum passiert nichts in meinem Business? Und das war genau der Sachverhalt 2023, ich verstanden habe, Moment mal, irgendwas passt hier nicht. Und ich glaube, das ist immer noch Kern jetzt der Methodik, warum diese Methodik als solche so erfolgreich ist, dass wir uns erstmal nicht um KI kümmern, sondern um, wie entsteht Wertschöpfung in Unternehmen.
Wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, da schreibt ihr über AI-Services, AI-Produkte, AI-Agenten. Für wen ist das was? Also ihr fokussiert euch auf Marketingabteilung oder kommen zu euch auch Unternehmen, wo die Geschäftsführung sagt, ich weiß noch gar nicht, wie und wo ich AI brauche, hilf mir mal da irgendwie einen guten Fahrplan auszuarbeiten.
Ja, also wir haben diesen Fokus auf Marketing und Sales, weil es einfach einen sehr hohen Standardisierungsgrad hat, b, die Menschen in Marketing grundsätzlich mal gedanklich flexibel sind, würde ich jetzt mal so behaupten, und sehr kundenzentriert. Das ist das, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren. Und dann ist es aber so, dass wir meist aus diesem Marketing-Approach in andere Abteilungen auch übergehen, weil es dann halt eben doch viele Schnittstellen geht. Aber das Marketing als solches oder das Sales ist relativ autark in ihrer Wertschöpfung. Und deswegen ist es einfacher, dort schnell Impact zu kreieren mit KI. Aber klassischerweise ist es dann so, dass wir im Unternehmen bleiben und weiter in andere Abteilungen auch gehen, um eben Schnittstellen dann zu bedienen und Wertschöpfung wirklich horizontal komplett end-to-end denken zu können.
Ich habe gelesen, dass du geschrieben hast, AI hat nicht unbedingt ein Compliance-Problem, sondern ein Ownership-Problem. Beschreibt das auch so ein bisschen, was du erlebt hast, wenn dass du sagst, wenn alle irgendwie KI nutzen dürfen, ist damit noch überhaupt nichts irgendwie besser geworden?
Das ist ein Aspekt davon, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einer der großen Shifts, der uns bevorsteht, dass wir eben als Anwenderinnen und Anwender von KI nicht mehr Tools bedienen, sondern dass wir unglaublich viel mehr Verantwortung übernehmen in dem, was wir tun, weil wir einfach sehr viel mehr Output kreieren und wie gesagt auch sehr viel mehr Verantwortung für halt eben die Agenten und übernehmen werden, die oder schon übernehmen, die im Unternehmen aktiv sind. Und das ist halt das, was ich mit Ownership in erster Linie meine, dass sich unser Arbeitsumfeld auch in Zukunft immer weiter entwickeln wird. Also wir machen eben nicht sowas wie eine Systemeinführung oder SAP-Einführung oder irgendeine Tool-Einführung, sondern wir verändern wirklich unsere Denk- und Arbeitsweise, unsere Arbeitsumgebung. Und dafür braucht es echtes Ownership von jeder und jedem, die mit KI arbeitet.
Mit der ganzen KI-Fizierung ist auch eine Menge Stress verbunden. Also wahnsinnig viele Gedanken, die man sich Tag und Nacht darüber macht als Geschäftsführer, als Mitarbeitender. Ich glaube, es gibt diese Studie von der Boston Consulting Group, die irgendwie sagt, wenn Führungskräfte mithelfen und die KI-Fragen, die die Mitarbeitenden haben, aktiv beantworten, hilft das dramatisch gegen die Erschöpfung der Mitarbeitenden zum Thema KI. Sind dir da funktionierende Rituale aufgefallen? Wie kann man das in Marketing-Teams machen? Ist das was du auch beobachtet hast?
Also super spannende Themen, also super spannendes Thema, auch nach der erfolgreichen Einführung von KI. Ja, also wenn dann wirklich KI und Agenten in Prozessen arbeiten, dann merkt man auch dieses erhöhte Stresslevel. Das ist jetzt aber nicht, glaube ich, deine Frage, dass grundsätzlich, ich sage jetzt mal, der grundsätzliche Stresspegel gerade kommt natürlich in erster Linie aufgrund von mangelndem Wissen. Ja, also weil wir Unbekannte vor uns haben und natürlich gepaart mit einer großen Unsicherheit mit Blick in die Zukunft. Was passiert jetzt? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Was passiert mit meinem Job? Überhaupt, was passiert mit meinem Unternehmen? Und wenn ich in Führungskräftetrainings bin, deswegen ein Ritual, ich sage es mal, eine Frage, die wir da immer sehr gerne diskutieren ist, oder die ich sehr gerne diskutiere, ist, was kommt nach Effizienz? Also ich frage da grundsätzlich Führungskräfte, hört zu, wenn ihr nicht eine Perspektive oder eine Vision habt, was nach Effizienz kommt für euer Unternehmen, dann wird es grundsätzlich sehr schwierig sein, Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, quasi diese KI-Fizierung oder Agentifizierung, wie du es gerade genannt hast, mitzugehen. Weil, ja, was hat das für einen Effekt, wenn ich sage, Christoph, mach mal bitte jetzt hier das KI-Training, damit du doppelt so schnell arbeitest und nur 50% deiner Zeit für Job XY brauchst. Ja, also dieser klassische Effizienzgedanke. Und ja, da kommen natürlich Unsicherheiten und auch große Widerstände auf. Und das ist eine Frage, die man sehr früh beantworten muss, meiner Meinung nach, um die Perspektive und die Vision für ein Unternehmen mit KI und Menschen sozusagen zu bieten. Und dann, wenn das klar ist, wenn diese Vision da ist, dann haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch eine Perspektive darin.
Wie könnte so eine Vision aussehen? Also geht das dann eher in Richtung 4-Tage-Woche oder eher in Richtung, dass man sagt, und dann können wir die Qualität oder das Erlebnis der Nutzer oder den Post-Sales-Lifecycle, also was muss diese Vision bieten?
Ja, also man muss es gar nicht so riesengroß machen. Ne? Also man muss jetzt gerade sagen, 4 Tage und Wohlfahrtseinkommen und Verteilung und Grundeinkommen. Die Diskussion muss man, glaube ich, jetzt auf Unternehmensebene noch nicht führen. Aber der Punkt ist einfach, wir brauchen in den Unternehmen mehr als nur Effizienz. Und das ist eben auch ein Mindset-Thema. Es reicht nicht, dass wir unsere alten Prozesse nur schneller machen. Das wird uns nicht schützen, sozusagen in der Entwicklung und in dem Wettbewerb, der vor uns liegt. Ergo, was kommt nach Effizienz? Wir wollen nicht nur effizienter sein, wir wollen innovativer sein und wir wollen wachsen. Ja, das sind unsere unternehmerischen Ziele, Wachstum und Innovationskraft. Und ich glaube, da kann sich jeder, oder meine Erfahrung ist, da kann sich jeder sehr schnell rein versetzen. Wenn ich mal bei dem Beispiel im Marketing bleibe, das ich oft drin ist, wenn du Content Writer bist, ja, dann ist deine Wirksamkeit oder dein Job, du fühlst dich nicht gut in dem, was du tust, weil du mit Fingern auf Tasten haust. Ja, also das ist nicht deine Kernkompetenz, mit Fingern auf Tasten zu hauen, sondern deine Aufgabe ist es und dein Job beinhaltet, dass du mit dem, was du kreierst, mit dem Inhalt, mit dem Content, den du kreierst, Menschen erreichst. Ja, und idealerweise so viele Menschen wie möglich. Und wir haben halt eben oft, denken wir nach wie vor, und das ist auch wieder eins dieser fundamentalen Mindset-Themen, dass das, was wir tun, eben abhängig ist oder begrenzt ist durch den Faktor Mensch als Arbeitsressource. Und wenn ich jetzt darüber hinweggehe und sage, okay, diese Parameter zählen nicht mehr, dann kann ich aber durchaus denken, okay, was habe ich denn alles im Kopf? Was wollte ich denn schon immer machen? Ja, aber hatte ich keine Zeit für oder musste ich die IT fragen? Ich sage mal gerne, wir müssen diese zwei Fragen, Reflexfragen überkommen. Entweder ich kann das nicht machen, weil ich habe keine Kapazität dafür, oder ich kann das nicht machen, dann muss ich erst mit der IT drüber sprechen. Ja, das sind so zwei Standardsachen, die wir im Kopf haben, wenn es um Aufgaben und Innovationen und neue Themen geht. Aber unsere Köpfe und die Köpfe unserer Kolleginnen und Kollegen, die sind eigentlich voll mit kreativen Ideen, was wir alles tun können. Nur eben unter der Prämisse limitierter menschlicher Ressourcen. Und das ist was wir aushebeln jetzt, Stück für Stück. Und damit ist, ich sag mal, die Bahn frei, um all diese tollen Dinge zu tun, die wir im Kopf haben oder die unsere Kolleginnen und Kollegen im Kopf haben. Und das gilt es zu aktivieren. Und das ist Nacheffizienz, das ist Innovation, das ist Wachstum, das ist Dynamik, das ist richtige Schaffenskraft.
Redet ihr über Visionen oder vielleicht auch Agenten, die ihr bei Klickkonzept in Einsatz gebracht habt, wo ihr gemerkt habt, das ist nicht nur einfach bestehenden Job als durch AI umzusetzen, sondern genau das, was du sagst, irgendwie so mehr in die Value und Substanz Weiterentwicklung des Unternehmens reinzugehen?
Absolut. Und das war eigentlich auch der springende Punkt bei Klickkonzept damals, wo wir gemerkt haben, okay, so müssen wir die Sache rangehen. Ja? Also nicht nur, wir haben natürlich im Digital-Marketing und im Performance-Marketing, wir haben ja schon einen hohen Standardisierungsgrad. Ja? Wir haben einen hohen Automatisierungsgrad. Deswegen war da auch oft so, ja gut, ich brauche nicht noch mehr Ad-Copies oder ich brauche nicht noch mehr, ne, also datengetriebene, Spins von irgendwelchem Content oder sowas, ne, wo einfach weil der Automatisierungsgrad schon so groß ist. Und dann, und das ist eigentlich der springende Punkt, haben wir uns halt eben die Wertschöpfungsprozesse angeschaut und gesagt, okay, nee, Moment mal, das, was wir jetzt 15 Jahre lang gemacht haben, ja, vom Performance-Cycle her und vom Prozess her, das müssen wir aufbrechen. Wir müssen neue Prozesse gehen, wir müssen Wertschöpfung unter diesen neuen Prämissen ohne limitierende Faktoren oder ohne den limitierenden Faktor Mensch, ja, in der Produktion, können wir Prozesse neu denken. Und dann haben wir eben angefangen, auch Prozesse halt eben so neu zu denken, dass wir sagen, Moment mal, wir haben einen Discovery-Prozess, wo wir zum Beispiel Informationen, marketingrelevantes Wissen aus den Unternehmen holen, um damit Agenten zu füttern, ja, um dann eben Systeme zu bauen und nicht mehr nur auf Produktion ausgerichtet zu sein, eben was wir tun. Also da gibt es eine Menge Beispiele und das hat dann eigentlich den Unterschied gemacht zu, wir machen nur das, was wir vorher gemacht haben, schneller, hin zu, okay, wir haben eine ganz andere Wertschöpfungstiefe, wir haben eine ganz andere Value Proposition auch, ja, weil wir sehr viel mehr und sehr andere Dinge tun können.
Ist das, was ihr jetzt vielleicht in den ersten Monaten mit Five macht, ein Upselling in einen neuen Bereich von bestehenden Kunden oder kommen bei Five auch jetzt ganz neue Kunden zu euch, die vorher noch gar nicht bei Click-Konzept waren?
Ja, also eigentlich sogar mehr neue Kunden als Bestandskunden. Könnte jetzt gar nicht sagen, warum so grundsätzlich. Ich glaube, wir sind bei Click-Konzept, wie ich schon gerade sagte, also da sind wir sehr klar in den Performance-Bereich und dort haben wir einen sehr hohen Standardisierungsgrad und natürlich auch eine sehr hohe, ich sage jetzt mal, Fertigungstiefe. Also wir übernehmen da sehr, sehr viel und das ist quasi schon Services, die outgesourced sind, mehr oder minder. Ja. Ich denke, oder wenn ich mir jetzt so die Unternehmen vor Augen führe, das sind eher größere Unternehmen, die eher noch mehr strugglen quasi mit der KI-Einführung. Überhaupt, wo fange ich hier überhaupt an? Wo lege ich überhaupt los? Ja, ich glaube, diese Orientierungsfrage ist sehr, sehr wichtig und da haben unsere Click-Konzept-Kunden natürlich schon einiges aus den Marketingprozessen von uns frei Haus bekommen, sozusagen.
Online-Marketing ist ja jetzt schon einige Jahrzehnte alt und ich kenne es auch aus meinem Thema in der Beratung, dass natürlich viele Kunden auch schon Erfahrungen gemacht haben mit anderen Dienstleistern, die dazu geführt haben, dass man doch auch mal bei mir nach, also ne, dass man, wir kommen jetzt zwar zu Ihnen, aber Sie sind gar nicht der Erste, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Ist das jetzt auch schon so, dass man merkt, so, oh krass, obwohl das Thema AI jetzt erst 2-3 Jahre groß ist, gibt schon viele, die schon die ersten 1-2 anderen Berater oder Agenturen oder Strategien probiert haben, die aber noch nicht weitergekommen sind. Und man muss erstmal so ein bisschen Vertrauen aufbauen. Oder sind das überwiegend Kunden, die sagen, wir haben das bisher versucht allein zu lösen und jetzt wollen wir uns doch nochmal externe Hilfe dazu holen?
Ich würde sagen, ersteres, weil jeder hat schon was gemacht. Ja, also entweder individuell, also was wir meistens treffen, ja, wir haben 1-2 Leute, die sind schon ziemlich weit, die haben auch schon Trainings gemacht und die machen es super, ja. Oder eben dieser Effekt oder dieser Sachverhalt, ja, wir haben da jemanden in der IT oder irgendwo sitzt jemand und der macht KI, ja. Aber irgendwie bei mir kommt trotzdem nichts an. Ja? Also das heißt, also jeder ist aktiv, würde ich sagen, auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Ansätzen. Da wir uns stark unterscheiden mit dem Ansatz, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass da, also bin ich bisher nicht auf Unternehmen getroffen, sagen, oh, wir haben, schon Berater gehabt oder sowas, die wo wir dran gescheitert sind, kann ich so nicht sagen. Ist nicht im direkten Vergleich, da sind wir nicht im direkten Vergleich, würde ich sagen.
Du hattest ja auch in der ersten Frage gesagt, dass das Wort Modellupdate oder sowas für dich total überbewertet ist und ich glaube, ich auch von dir gelesen zu haben, dass du sagtest, dass ChatGPT Images 2 interessiert dich so überhaupt nicht. Ja, das hat jetzt auf LinkedIn irgendwie die letzten 7 Tage oder so bestimmt. Warum magst du keine Bilder?
Ja, das war natürlich ein provokanter Post, aber vollkommen richtig. Dieses Hype, du hattest es auch schon, dieses Hype-Fetching, ja, dieses Hinterherrennen und, oh, und hier ist wieder ein neues Update und hier ist eine neue Funktion und jetzt kann ich hier wieder ein neues Bild oder ich kann ein neues Dokument kreieren oder jetzt kann ich, also dieser funktionale Ansatz, sage ich jetzt mal, auf den diese ganzen Hypes gebaut sind, die finde ich natürlich auch geil. Ich habe da Bock drauf, ja, aber für unser professionelles Umfeld, ja, das Arbeitsumfeld, ist es absolut nicht dienlich, ja, weil die Technologie uns als solches schon lange davon gelaufen ist und wir gut daran tun, uns erstmal, sage ich mal, um die Basics zu kümmern in unseren Unternehmen und halt eben vor allem auch um das Mindset. Ja? Also wie gehen wir an das Thema ran? Wie positionieren wir uns als Unternehmen mit unseren Mitarbeitern und nicht, was ist die nächste Funktion und was kann ich damit tun? Ja? Das ist immer dieses Thema, was kann ich jetzt mit KI machen? Ne? Was kann ich jetzt mit dem neuen Modell machen? Total useless. Ich muss fragen, was kann das Modell für mich machen? Ja? Und das ist natürlich so ein Sachverhalt, der ja, also gerade bei der Einführung ein Riesenproblem ist, weil wir unglaublich viel Exploration machen, also neue Dinge ausprobieren und halt nicht Exploitation, also Dinge einführen. Ja, und diese Balance, also ist für mich als Agentur, glaube ich, mit die ja auch Performance Delivery machen. Also das heißt, wir haben ja ein echtes, wir machen ja nicht Training, sondern wir begleiten KI-Einführung so, dass sie erfolgreich im Unternehmen ankommt. Ja. Da ist ja eine Value Proposition dabei. Das heißt, wir müssen uns ganz, ganz stark darauf fokussieren, was kann exploited werden, was kann eingebracht, was kann angewendet, was kann umgesetzt werden und nicht, hier mal wieder was Neues.
Geht es auch in die Richtung, ich habe, du hast im Tagesspiegel geschrieben, dass wir die falsche KI-Debatte führen. Geht das in die gleiche Richtung oder geht das dort eher um die politische oder mediale Aufbereitung zum Thema KI?
Ja, da ging es um die mediale Aufbereitung beziehungsweise die mediale Diskussion, ja, wo wir halt sagen, okay, wir brauchen mehr Rechenzentren oder warum haben wir kein Foundation Model oder warum, ne, also müssen wir von der staatlichen Seite hier mehr investieren, quasi um hier vorne mitzuspielen, ja. Und das war, da habe ich gesagt, also das ist für mich die falsche Diskussion, weil ich meine, Aleph Alpha ist letzte Woche die letzte deutsche Company ist gemerged oder von Cohere gekauft worden. Ich weiß nicht, ich kenne den Deal nicht, aber wir werden auf absehbare Zeit kein Foundation Model bauen. Ja, und wir werden auch nicht die Investitionen stemmen, wie eine Privatwirtschaft in USA sie stemmen kann. Und dementsprechend brauchen wir das nicht zu diskutieren. Wir müssen gucken, wo ist unsere Nische, wo ist unser Anwendungsfall, wo sind unsere geilen Prozesse, unsere geilen Umsetzungen, um damit geile Unternehmen zu bauen. Ja, das ist unsere Aufgabenstellung.
Ich baue auch für meinen Job Tools teilweise selbst und lasse die dann mit agentischer Entwicklung irgendwie bauen. Und hatte eine Zeit lang natürlich immer gesagt, ich brauche das Modell von ChatGPT, also von OpenAI Codex, oder ich brauche Gemini 3.1 Pro oder. Und jetzt habe ich seit ein paar Wochen in meinem Entwicklungstool den Modellschalter auf automatisch gestellt, damit er sich selbst überlegt, will Christoph nur einen Tippfehler korrigieren, dann brauche ich nicht Deep Thinking Modelle zu starten, oder will Christoph wirklich irgendwie was Komplizierteres, dann lage ich das an so ein teures Modell aus und ich merke keinen Unterschied. Also ich glaube, so dieses darunter liegende Modell, das ist so unfassbar flüchtig und so ein bisschen wie in einer Blindverkostung, wo man merkt, ach, der teure Wein, der schmeckt uns eigentlich nur besser, wenn wir wissen, dass der teure Wein ist. Das fand ich sehr spannend. Und ich glaube auch, dass es jetzt zum einen nicht kriegsentscheidend ist, ob wir ein Foundational Model in Deutschland haben. Und ich glaube auch überhaupt noch nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise entschieden ist, das Thema. Irgendwie letzte Woche oder so kam Quen raus aus China. Und das läuft in so einer 27 Milliarden Parameter Ausführung auf meinem MacBook. Und zwar auch schnell genug, dass man damit arbeiten kann. Unfassbar. Und insofern, ja, und eine Woche vorher hätte ich halt gedacht, ich brauche unbedingt für das meiste Google Gemini. Sonst macht es gar keinen Sinn, irgendwie meine Tools anzuschmeißen. Das heißt, das How-To und die Nische finden ist unfassbar wichtig. Aber komplett überzeugt, welche Nische Deutschland da hat, bin ich noch nicht. Also, dass ich irgendwie sagen könnte, wie beim Mittelstand, dass man sagt, ja, kann ja sein, dass wir kein Facebook haben und kein Google haben, aber dafür haben wir Tausende von Mittelständler, die in Summe irgendwie viel, viel stabiler und wertschaffender und längerfristiger sind zum Thema KI. Bin ich da noch am Suchen. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist oder wo du da viel Vertrauen hast.
Ja, also vollkommen richtig, was du gesagt hast. Also die Kapazität der Modelle und die Compute- und Leistungsfähigkeit der Modelle, die gleicht sich an. Und wie du richtig sagtest, also es gibt, glaube ich, viel mehr Raum für individuelle oder kleine Modelle oder spezialisierte Modelle, die dann eben in die Anwendungsfälle oder in die Geschäftsprozesse mit integriert werden. Und das sehe ich eigentlich schon. Ich sage jetzt nicht, wir brauchen das, oder was ich sehe, ist nicht, dass wir jetzt die neuen KI-Geschäftsmodelle oder sowas hochfahren im Mittelstand, ja, auch wenn es die natürlich gibt. Aber unser klassischer, worauf sich ja auch viel unserer Wirtschaft stützt, der klassische Mittelstand in Deutschland, die haben nach wie vor geniale Prozesse, geniale Wertschöpfungsketten, ja, die also nochmal effektiver zu machen und dann zu erweitern und eben in Bereiche auch eben reinzugehen, die vorher nicht möglich war, da sehe ich schon ein Riesenpotenzial. Ja, ja. Ich könnte jetzt über ein Forschungsprojekt sprechen, wo diese Unterschiede auch oder ja diese Problematik nochmal klar wird, wo es darum geht, eben KI in vorgelagerten Fertigungsprozessen quasi anzuwenden für Research, für Demand Creation, für Prototyping und so weiter und dann quasi das in die Produktionsprozesse einfließen zu lassen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Problem, das ich da angesprochen habe, dass das Forschungsprojekt ist halt irgendwie auf 2,5 Jahre ausgelegt. In 2,5 Jahren sieht die Welt halt schon wieder ganz anders aus. Also ne, diese Agilität, ne, diese Adaptionsfähigkeit, das ist das, was wir jetzt für uns rausarbeiten müssen, um Nischen zu besetzen. Und das ist auch das die neue Arbeitsumgebung. Das wird sich nicht mehr verändern.
Gibt es so einen One-Agent-Fits-All-Agenten, den du eigentlich bei fast jedem Unternehmen noch irgendwie einbauen würdest, wo man sagt, irgendwie in den ersten 30 Tagen, wenn ich mit euch zusammenarbeite, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr sagt, als allererstes brauchen wir hier AI-agentische Hilfe? Oder kann man das gar nicht so allgemein sagen?
Meeting-Agenten.
Der was macht?
Hört sich blöd an, weil da jeder sozusagen das schon meint, dass das schon lange durch ist, das Thema. Und das war ja das Erste, dass irgendwie mir meine Tools meine Meeting-Zusammenfassung geschrieben haben. Ja. Aber darum geht es gar nicht. Es geht mir darum, einfach, wir haben in den Unternehmen unglaublich viel Kommunikationsschnittstellen, einfach nach wie vor, weil wir sehr, sehr arbeitsteilig arbeiten. Und diese Kommunikationsschnittstellen fressen unsere operative Performance quasi auf. In ganz, ganz vielen Fällen. Das heißt, überall, wo Kommunikation stattfindet, interdisziplinär oder auch in Teams oder halt eben dann unternehmensweit über solche Schnittstellen, da gibt es kein Unternehmen, wo nicht Riesenhebel ist. Und nicht, weil eben genau die Technologie noch nicht da ist, die ist schon Ewigkeiten da, sondern sich auf unsere Arbeitsweisen, wie wir damit umgehen, wie wir Wissen oder Informationen, Wissen transformieren, wie sich das wieder in unsere Arbeitsprozesse integrieren lässt, das ist der Schlüssel, um richtigen Uplift zu kommen. Nicht, dass das Meeting-Protokoll, das jetzt abgelegt wird, nicht mehr eine Viertelseite ist, sondern 5 Seiten sind. Ja, das ist nicht der Win, diese Technologie da zu nutzen. Ne?
Ich hatte neulich einen Podcast mit dem Growth-Verantwortlichen von 11 Labs, Gordian Braun, und der hat gesagt, dass bei 11 Labs Meeting immer nur 15 Minuten lang ist. Das fand ich auch relativ witzig, weil er meint, das ist halt eine komplette Unart, dass man sagt, hier, ich habe uns mal eine Stunde Meeting eingestellt für 6 Leute, sondern dass da wirklich die Default-Annahme ist, alle kommen vorbereitet und es geht nur irgendwie kurz darum, noch ein paar Sachen zu klären, aber Meetings sind erstmal per Default 15 Minuten. Das fand ich auch nochmal einen schönen Reminder, wie ausgewachsen irgendwie diese Meetingkultur ist, dass jeder jeden einlädt, ohne Agenda zusammengekommen wird und am Ende es irgendwie nur ein Protokoll gibt, wer irgendwie da war.
Ich finde auch, dass das ist der eine Punkt, natürlich die fehlende Organisation oder die fehlende Stringenz natürlich, ja, in dem, was wir da in unserer Meetingkultur tun. Aber was ich noch beeindruckender finde, in so einem 15-Minuten-Meeting mit Fachleuten, was wir dort an Informationen austauschen in 15 Minuten, ja, ist für mich immer wieder beeindruckend. Das, was das limitiert, ist, dass wir die Information, die ausgetauscht wird, und das Wissen, das dort ausgetauscht wird, nicht nachbereiten können, weil uns dafür die Zeit fehlt. Ja? Ich hatte das nur in dem Workshop kürzlich mit wirklich Fachexperten im hochspezialisierten Bereich, wo wir eine Viertelstunde diskutiert haben, ja, weil es mir immer darum geht, auch KI zu erleben. Ja. Und da haben diese Fachexperten aktuelle Probleme diskutiert in 15, 20 Minuten, von mir so ein bisschen moderiert. Und daraus kam, ich glaube, 6 Use Cases für KI-Anwendungen. Und ich sag mal, 3 davon gibt es noch nicht auf dem Markt und wären eigener Business Case.
Das ist viel Output in wenig Zeit.
Genau, ja. Und das ist das Wissen, das Fachwissen, das wir quasi heben können und was ein absoluter Schatz ist, was wir mittels KI heben können. Aber eben, das ist in unseren Arbeitsprozessen nicht vorgesehen, ja, in der Form. Deswegen meine ich, also, KI hat keine Wertschöpfung. Wir, also beziehungsweise unsere Geschäftsprozesse haben die Wertschöpfung, da wird Wert kreiert und sie wird kreiert durch die Menschen, die Fachexperten und Expertinnen, die da in den Themen drin sind und die haben die Power, über KI diese Use Cases, wie ich sie gerade genannt habe, zu kreieren. Und das ist was Menschen erfüllt. Das macht nämlich das Thema Wirksamkeit aus und das ist das, was wir im Job haben wollen, ja. Wir wollen Wirksamkeit spüren und das ist das, was uns motiviert und zufrieden macht. Und darauf, dafür ist KI da, ja, um uns wirksamer zu machen, im positiven Sinne. Und nicht nur effizienter.
Wo holst du dir Orientierung, um in diesem ganzen Hype nicht den Anschluss zu verlieren?
Super schwierig. Gebe ich ganz offen zu, das ist genau das, was ich gesagt habe. Exploration und Exploitation. Ich könnte auch den ganzen Tag irgendwie mir Podcasts reinziehen und YouTube-Videos und was weiß ich was. Ne? Also das Material dazu ist da. Mein Fokus ist Wertschöpfung. Ich probiere immer runterzugehen auf im professionellen Bereich. Ja, gesagt, wo ist die Wertschöpfung? Das ist der Geschäftsprozess, das ist die Idee, das ist die Sache. Und dann fange ich mir an, zu schauen, okay, was brauche ich an KI für genau diesen Wertschöpfungsbereich? Ja, also das hat, glaube ich, auch uns in dem Build-up von Five geholfen, ja, bei dieser Welt, was machen wir denn, was können wir denn jetzt alles? Immer wird sagen, egal was da draußen möglich ist, es geht um die Wertschöpfung und die Geschäftsprozesse unserer Kunden, mit denen wir arbeiten und deswegen ist Exploration, machen wir nur auf Basis der Geschäftsprozesse unserer Kunden und unserer eigenen Prozesse. Und alles andere ist erstmal egal, was man noch tun könnte. Ja.
Welche Frage hätte ich dir heute stellen sollen, aber habe ich nicht gestellt?
Wie es den Menschen dabei geht.
Wie geht es den Menschen dabei?
Ich habe es, glaube ich, ein bisschen angerissen, aber dieses Thema der Wirksamkeit ist, glaube ich, elementar. Also, dass wir darauf hinarbeiten, wirklich diese Wissenslücken zu schließen, weil das ist das, was mich immer noch schockiert und was, wo ich schon echt Ängste vorhabe, dass ich sehe, wie Menschen wirklich da probieren, die Augen vor zu verschließen. Und damit sage ich jetzt nicht der 62-jährige, Buchhaltungsmitarbeiter oder sowas, ja, überhaupt nicht. Auch junge Menschen im Studium befindlich, jetzt nicht irgendwie, studiert zwar nicht gerade für Informatik, sondern Ingenieurin, sagt, ey, mit KI habe ich überhaupt nichts am Hut. Ja, das macht mir Angst. Ja, also da muss ich sagen, das macht mir Sorge. Wir müssen sehr breit das Wissen vermitteln und für mich sind Unternehmen der Multiplikator daraus und deswegen spreche ich auch immer gerne in Podcasts. Ich möchte so viele Menschen wie möglich damit erreichen, weil wenn wir nicht das Wissen haben und damit meine ich nicht Anwendungswissen, damit meine ich nicht, wie ChatGPT zu bedienen ist oder sowas, ja, sondern ich meine, was KI ist, wie es die Spielregeln verändert und was grundsätzlich dahinter eben steckt. Wenn wir dieses Wissen nicht haben, dann können wir als Menschen nicht entscheiden, was wir machen wollen und was wir nicht machen wollen. Wir werden nur adaptieren und wir werden nur Mitläuferinnen und Mitläufer sein. Und das ist eigentlich so meine größte Sorge, sondern wir müssen KI das Wissen haben, wir müssen so viel Wissen haben, damit wir die Zukunft für uns selber gestalten können und sagen können, was wollen wir mit KI machen, aber auch wirklich mündig sind, um zu sagen, was wollen wir nicht mit KI machen. Ja, und wenn wir das, uns das Wissen fehlt, dann haben wir dazu keine Chance. Und da, ja, kommen die Menschen ins Spiel.
Fabian, hat dir das Gespräch Spaß gemacht?
Mir hat das Spaß gemacht. Herzlichen Dank,
Christoph. Was soll man noch anderes sagen, ne? Mir auch. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Viel Erfolg mit Five. Spannend, dass ihr das nochmal so als extra Zweigprodukt, Ausgründung an den Start gebracht habt. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, was ihr macht, wie ihr vorgeht, worauf du dich konzentrierst. Das fand ich alles sehr interessant. Und gerade auch bei dieser Diskussion um, sind Modell-Updates über- oder unterschätzt, sehe ich das genauso wie du. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Super. Vielen Dank, Christoph. Hat Spaß gemacht.
Hey, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast. Jetzt ist eigentlich der logische nächste Schritt, dass du uns abonnierst. Damit machst du mich nicht nur sehr, sehr glücklich, sondern du sorgst auch dafür, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Also jetzt mal auf Abonnieren drücken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, komm hervorragend durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Fabian
und von Christoph. Ciao, ciao.
Tschüss.